Detektor FM. Zurück zum Thema.
Schwarzes Gold. Wer Erdöl hat, dem stehen alle Türen der Welt offen. Auf Venezuela trifft das nicht zu. Obwohl das Land die weltweit größten Erdölreserven besitzen soll, steckt es in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Inflation steigt rasant an. Lebensmittel werden zunehmend rationiert. Schuld an der Krise ist für den venezolanischen Präsident Nicolás Maduro der fallende Ölpreis. Im Preiskampf zwischen den Ölschwergewichten USA und den Ländern der Emirate könne das Land nicht mithalten. Wieso es der Wirtschaft Venezuelas so schlecht geht und ob allein der Erdölpreis daran schuld ist, darüber spreche ich mit Alejandro Marquez Velasquez. Er ist gebürtiger Venezolaner und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lateinamerika-Institut der FU Berlin. Hallo Herr Marquez Velasquez.
Hallo, danke für die Einladung.
Herr Marquez Velasquez, gemessen an den Erdölreserven könnte Venezuela eine Weltmacht sein. Wieso ist es das Land trotzdem nicht?
Das ist eine interessante Frage, dass wenn immer ich jemanden treffe und sage, dass Venezuela so der größte Ölvorkommen der Welt hat, dann stelle mir die gleiche Frage. Und das hat einen Grund, obwohl wir der größte Ölvorkommen der Welt haben, wir sind nicht der größte Ölproduzent der Welt. Der größte Ölproduzent der Welt ist Saudi-Arabien. Und das zu erklären, man braucht zu wissen, wie ist die Wirtschaftslage in Venezuela, wie hat der Ölsektor sich in der Geschichte entwickelt. Um das kurz zu sagen, der venezolanische Ölsektor ist durch den Staat kontrolliert. Es gibt einen großen staatlichen Konzern, der PDVSA auf Spanisch heißt. Dieser Konzern kontrolliert das gesamte Ölgeschäft ins Land. Venezuela hat zwei Arten von Erdöl. Eine, der relativ einfach zu fördern ist, der größte Teil der Erdölexporte macht, der ist in Lago de Maracaibo zu finden. Und das ist der Erdöl, das wir in Venezuela seit Anfang des 20. Jahrhunderts so exportieren. Aber was macht der größte Ölvorkommen, ist eine spezielle Erdöl, der ganz schwer ist und braucht viele Technologie zu fördern. Das ist in der Nähe von der Orinoco-Fluss und wegen dieser fehlenden Technologie und fehlenden Investitionen ist Venezuela nicht der erste Macht im Erdölexport.
Sie haben es eben schon erwähnt, der Großteil des Erdöls soll im Orinoco-Gürtel unter der Erde liegen. Das Fördergebiet wurde bisher kaum erschlossen. Venezuela fehlt die Technologie, um das derartige Schweröl abzubauen. Inwiefern ist es dem Land dann überhaupt möglich, den Rohstoff jemals in bares Geld zu verwandeln?
Das ist eine Frage der Zeit. Das heißt nicht, dass dieses Öl nicht gefördert wird. Im Moment es ist gefördert, aber nicht um den richtigen Niveau für, damit dass wir eine der reichsten Länder der Welt sein könnten. Die Sache ist, wenn wir nicht unsere Produktion steigern, dass es gibt ein Risiko, die sagen, dass diese Ölvorkommen können für die nächsten 300 Jahre reichen an die aktuellen Niveaus von Produktion. Aber vielleicht in den nächsten 50 Jahren oder der Erdöl hat an Relevanz ein bisschen verloren, im Gegenteil zu zum Beispiel alle diese grünen Energien. So, das ist das Risiko, dass dieser Schatz könnte theoretisch auch im Boden bleiben.
Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro wirft den USA vor, einen Preiskrieg mit den Vereinten Arabischen Emiraten zu führen. Dadurch würden sie gezielt dem Land schaden wollen. Wie stark beeinflusst denn der fallende Ölpreis tatsächlich Venezuelas Wirtschaft?
Die Wirtschaft von Venezuela ist sehr ölabhängig, weil zum Beispiel nur um eine Daten zu nennen, 88% der Exporte sind Erdöl in Venezuela. Und deswegen, wenn 88% von Exporte von nicht nur Venezuela, sondern jeder Land um eine fallende Preise von 50% betrifft, dann wird es Schwierigkeiten in alle Länder geben, die so einen Fall haben. Aber eigentlich dieser Preiskampf hat auch ein bisschen mit der Weltwirtschaft zu tun. Es gibt die Nachfrage, die eine Rolle spielt, weil eigentlich der Welt in 2015 der IWF vorhersagt, dass die Weltwachstum zwischen 3,5-3,7% bleiben wird. Aber eigentlich letztes Jahr hat die IWF vorhergesagt, dass der Wachstum größer sein würde. Das heißt, dass die Nachfrage von Erdöl wird nicht so stark wachsen. Deswegen es gibt nicht so viel Druck auf der Seite der Nachfrage, um die Preise zu erhöhen. Bei dem Angebot ist dieses Problem, dass eigentlich in den USA, sie haben durch technologische Entwicklung eine neue Art, um Öl zu fördern, entwickelt, die heißt diese Fracking. Und das hat den Angebot massiv gesteigert in den letzten Jahren.
Bisher erwirtschaftet Venezuela rund 95% der staatlichen Einnahmen mit dem Verkauf von Erdöl. Die ebenfalls ölreichen Länder der Emirate setzen dagegen verstärkt auf Tourismus. Inwiefern hat denn Venezuela verpasst, sich ein zweites Standbein aufzubauen?
Die Sache ist, dass in Venezuela nicht seit der Präsident Maduro, sondern seit der Präsident Chavez, seit dem 1999, es gab wie eine starke Bewegung, der gesagt hat, wir müssen unsere Erdöleinnahmen zum Sozialpolitik nutzen. Und das heißt, dass ein Teil von diesem Einkommen wurde benutzt, um mehrere Lebensmittel in günstiger Preise an die arme Schichte der Völker zu anbieten und auch Medikamente kostenlos anzubieten. Wie haben Sie das gemacht? Vielleicht wissen die Leute, die uns hören, dass Venezuela auch fast 50% ihrer Lebensmittel importieren. Was hat die Regierung gemacht? Sie haben immer einen aufgewerteten Wechselkurs gehabt. Das heißt, dass dieser Wechselkurs macht die Importe relativ günstig, aber das macht die Exporte außer Erdöl von Venezuela ganz teuer. Obwohl Venezuela in der Karibik liegt und hat unter anderem eine schöne Insel, die Margarita-Insel heißt, wo vor dem Boom von Erdöl ganz touristisch war. Es lohnt sich nicht mehr für die Touristen. Touristen können die gleiche schöne Strände in der Dominikanischen Republik genießen oder auch in Kuba genießen. Aber leider in Venezuela ist es zu teuer, einen Urlaub sich finanzieren, weil der offizielle Wechselkurs zu aufgewertet ist. So, die erste Grund sagen wir an der Höhe der Wechselkurs. Das lohnt sich nicht, nach Venezuela zu fliegen. Deswegen gehen die internationalen Touristen nicht mehr nach Venezuela oder weniger als früher. Das ist der offizielle Wechselkurs. Die Mehrheit vielleicht von südamerikanischen Touristen, sie gehen nach Venezuela und benutzen den Schwarzmarktwechselkurs. Und wenn man den Schwarzmarktwechselkurs, die einen Unterschied heutzutage zu dem offiziellen Wechselkurs von 30 Mal hat, das heißt, dass Venezuela für die Leute, die sich in der Schwarzmarkt bewegen können, es ist einer der günstigeren Länder der Welt. Eine zweite Grund, wieso den Tourismus nicht so stark in Venezuela gewachsen ist, konnte es sein, dass seit dem Jahr 2000 die Mordrate in Venezuela ganz hoch gestiegen ist. Früher waren wir auch ein gefährliches Land, aber zum lateinamerikanischen Standards waren wir ungefähr in der Durchschnitt. Heutzutage gehört Venezuela zu einer der gefährlichsten Länder von Lateinamerika.
Welche Möglichkeiten hat Venezuela dann überhaupt, sich unabhängig vom Erdölexport zu finanzieren?
Ja, eigentlich jetzt, wenn wir über die Krise der Erdölpreise sprechen, das bietet auch eine Möglichkeit, andere Sektoren zu entwickeln. Wenn man als Land 50% weniger Einkommen haben wird, dann müssen andere Wirtschaftszweige vielleicht davon profitieren. Eine Politikmaßnahme, die der Regierung vor kurzem gemacht hat, ist, dass sie haben diesen Schwarzmarkt von Devisen offizialisiert. Das heißt, dass es ist jetzt nicht mehr illegal, Devisen in den Schwarzmarkt zu tauschen. Das macht das zum Beispiel, dass die Mindestlohn in Venezuela im Moment ist ungefähr $30 pro Monat. Können sich vorstellen, das ist eine ganz niedrige Rate und deswegen konnten vielleicht Investitionen zum Exportindustrien nach dem Land kommen. Das muss allerdings der Regierung auch andere Konditionen an die Investoren anbieten. Ein bisschen mehr Sicherheit, denn manchmal, wenn eine Firma nicht macht, was die Regierung möchte, dann konnte es enteignet werden.
Über die Wirtschaftskrise und den Ölreichtum in Venezuela habe ich mit Alejandro Marquez Velasquez gesprochen. Er ist gebürtiger Venezolaner und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lateinamerika-Institut der FU Berlin. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Marquez Velasquez.
Vielen Dank.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.